So, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Halleluja. Gut, wir haben heute ein besonderes Thema und zwar das Thema heißt letztlich einsatzbereit leben. Und Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lampen brennend. Umgürtet, das bedeutet, dieses lange Gewand, das hat man sich dann so hochgeschürzt, damit man besser laufen konnte. Und die Lampen brennen, die brennenden Lampen, das kennt ihr vielleicht auch aus dem Gleichnis von den Jungfrauen, die sich auf die Hochzeit vorbereiten. Bereitschaft ist angesagt. Oder die Parole könnte auch lauten, ready for action. Amen. Super. Ihr Lieben, vor kurzem ist mir was passiert. Ich habe im Fernsehen gezappt. Ich will jetzt nicht diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Ich landete in einem alten Wildwestfilm und da ging es um einen Canyon, in dem ein legendärer indianischer Goldschatz verborgen sein sollte. Und das Geheimnis wurde gelüftet, als an dem einen Morgen, als die Sonne aufging, die Protagonisten dort hineinritten in den Canyon und die Berge strahlten im Morgenlicht wie Gold. Mir ist nie ganz klar geworden, weil ich nur so reingezappt habe, ob nur wirklich Gold da war oder nur ein Naturphänomen. Aber genau an diese Geschichte habe ich mich erinnert vor 2 Wochen, als ich in Stuttgart auf der Stark-Konferenz, der DNS-Konferenz war und Peter Wenz von einem Erlebnis berichtete, was er in Südafrika hatte. Und zwar einer seiner Söhne hat dort mit Familie missionarische Arbeit gemacht, sie waren zu besuchen. Dann hatten sie noch einen Termin mit dem Fotografen oder mit der Fotografin und die hat sie dann bestellt zu einer bestimmten Uhrzeit an einen ganz besonderen Ort am Strand. Und sie sagte noch, sie müssen aber unbedingt zu dieser Zeit dort sein. Und was da passierte, das war folgendes, es ist das Phänomen der sogenannten Golden Hour. Das Phänomen der goldenen Stunde, was da geschieht in dieser einen Stunde vor Sonnenuntergang, ist unglaublich. Ich habe ein paar Bilder gesehen davon. Das ist also ganz interessant. Die Schatten werden länger, aber das Licht strahlt umso heller und glänzender, sodass nach und nach alles wie mit Gold überzogen ist. Wenn du dann ein Foto von Menschen machst, die sind so angestrahlt, dass einfach du denkst, Herrlichkeit pur. Ja, enorm. Und ich denke, was ist das für eine besondere Stunde, die es in manchen Regionen gibt, weil die Sonne dann fast eben ja zur Erdoberfläche steht. Daher kommt es. Was ist das für eine besondere Stunde? Und ist das nicht auch ein Bild für unsere Zeit? Und das hat uns dann da auch noch in dem Tag besonders beschäftigt. Ihr Lieben, es gibt die länger werdenden Schatten. Das ist ein Bild für all die Ereignisse in der Natur und in der Politik, die uns beschweren, die das Leben der Menschen beschweren. Das sind die inneren und die äußeren Erschütterungen. Die jüdischen Rabbiner sprechen von den Fußstapfen des nahenden Messias. Jesus kommt wieder und es bahnt sich an, es zeigt sich, es zeichnet sich ab durch Ereignisse, die unser Leben auch nicht unbedingt leicht machen, weil wir immer wieder eine positive Perspektive brauchen. Und das ist die andere Seite dieser Stunde. Die Schatten werden länger, weil der Tag geht zu Ende. Aber das Licht wird immer heller und glänzender. Es wird immer herrlicher. Und ist das nicht ein Bild für das, was auch heute geschieht? Dass die übernatürliche Gegenwart Gottes, von der wir gesungen haben, dass sie immer mehr erlebbar wird und dass Gott sein globales Wirken nicht eingestellt hat. Ihr Lieben, Gott tut viel auch in unserem Land. Wir wissen, dass er sehr viel tut im globalen Süden. Ja, wenn wir die Weltchristenheit anschauen, in der südlichen Hemisphäre wächst die Zahl der Christen schneller als der Bevölkerung und es geschehen erstaunliche Dinge. Wir hören auch davon, wie Jesus sich offenbart auf übernatürliche Weise, wie er Muslimen und auch orthodoxen Juden im Traum erscheint und sagt, hey, ich bin Isa, den du die ganze Zeit gesucht hast. Das macht Gott, die Schatten werden länger. Ich will jetzt gar nicht davon reden, von dem Judenhass, von der Gefahr, der Kontrolle, der Manipulation, der wir ausgesetzt sind. Gar keine Lust darüber zu sprechen. Lass uns den Blick auf die andere Seite richten. Wir nehmen das eine wahr, wir wissen darum, aber unsere Ausrichtung ist auf die Herrlichkeit. Es ist eine goldene Stunde. Das Licht wird immer stärker. Eine goldene Stunde für die Gemeinde Jesu. Amen. Und für diese Welt. Eine goldene Stunde, genau. Ah, das sieht man gar nicht, dass das so Gold ist mit dem Bild. Hat der Andy mal gemacht, ist so ein Graffiti. Okay, eine goldene Stunde. Wisst ihr, vor einiger Zeit, wir hatten hier ein Treffen mit Kirchenverantwortlichen und in dem Zusammenhang, da hörst du viel über Umstrukturierung und die Statistiken sind ja auch nicht unbedingt ermutigend für die Traditionskirchen. Die letzte Statistik, die ich kenne, ist von 2022. 520 Mitglieder verlassen die römisch-katholische Kirche, 480.000 die evangelische Landeskirche. Manche Freikirchen schrumpfen, andere wachsen. Wie auch immer, wir sehen hier, das institutionelle Christentum ist nicht mehr das, was die Menschen anspricht. Ja, 56% der Bevölkerung in Deutschland hat mit dem christlichen Glauben nichts zu tun. Und es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Sagen wir, das war's. Wir leben jetzt in einer nachchristlichen Ära. Oder sagen wir, das war's noch lange nicht. Wir leben zwar in einer neuheidnischen Zeit, aber es ist eine vorchristliche Zeit. Es ist eine Frage der Perspektive. Und ich denke, wichtig ist doch, dass wir von Abraham lernen. Gott ist immer größer als unsere Vorstellungen und unsere Möglichkeiten. Amen. Kinder, so zahlreich wie Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Okay? Welche Sicht habe ich von der Zukunft? Das ist die Frage. Eine gesunde Zukunftsperspektive oder nennen wir es auch Vision, die wird nicht vermittelt dadurch, dass du die nackten Tatsachen kennst. Die können dich ja entmutigen. Sondern eine echte Perspektive, sie wird geweckt durch ein Verständnis, das der Heilige Geist dir schenkt über diesen Zahlen und Fakten. Und diese Sicht wird keine Veränderung bringen, wenn nicht Menschen aufstehen, ready for action und im Gehorsam und im Vertrauen Schritte gehen. Und das ist es. Schaut, die Tatsachen und die Fakten, das sind die eben genannten Zahlen. Ja? Aber unser Verständnis ist, die Menschen sind vielleicht von institutioneller Religion enttäuscht, vielleicht sogar zu Recht. Aber sie sind dennoch auf einer spirituellen Reise. Sie suchen nach etwas, was sie noch nicht haben. Deshalb machen sie auch alles Mögliche. Und dieser innere geistliche Hunger, das wissen wir ja, kann ja nur gestillt werden in der persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und hier kommen wir ins Spiel, um ihnen Wege zu zeigen, um Möglichkeiten ihnen zu bieten, wie sie zum Glauben kommen können. Alpha-Kurse, Präsenz und online, was auch immer, oder evangelistische Projekte. Da sind wir dran mit konkreten Schritten im Vertrauen. Ich glaube, dass wir in solch einer Zeit leben, die eine echte goldene Stunde sein kann für viele, viele Menschen, die jetzt noch auf der Suche sind. In der Stunde, wo wir hier Gottesdienst feiern, da sind draußen ganz viele Menschen, Tausende, Zehntausende in unserer Stadt, die sind auf der Suche. Die sind auf der Suche. Und es ist wichtig, dass wir fit sind für diese Stunde, damit wir für sie zum Segen sein können. Ihr Lieben, für die Gemeinde gibt es eine Verheißung. In Offenbarung im Sendschreiben an Philadelphia, an die Gemeinde dort, sagt Jesus mal, siehe, ich habe vor dir gegeben eine verriegelte und verrammelte Pforte. Nein, siehe, ich habe vor dir gegeben eine geöffnete Tür. Und diese Tür kann niemand schließen. Es gibt zwar Widersacher. Jemand hat mal gesagt, auf jedem neuen Level wartet ein neuer Devil. Ja, Gott öffnet eine Tür für mehr Wirkungskraft, dann gibt es auch Hindernisse. Aber diese Tür, obwohl ein Widersacher da ist, hat die Verheißung von viel Frucht. Warum? Niemand kann sie schließen, sagt Jesus, wenn er sie aufgeschlossen hat. Wisst ihr, als kleiner Junge fand ich das immer cool, wenn wir im Urlaub waren in irgendeinem österreichischen Bergsteigerdorf. Und dann war in der Mitte ist immer so ein Kirchlein, ja, ist so im katholischen Süden. Das in der Dorfmitte ist das Kirchlein, das Wirtshaus nebenan, aber die Kirche. Und wenn du dann zur Kirche gingst, ihr Lieben, die katholischen Kirchen waren immer auf. Ich fand das gut. Weißt du was? In der Gemeinde Jesu ist jeden Tag Tag der offenen Tür. Nämlich einmal die Tür zum Himmel ist auf und die Tür zu den Menschen muss immer auf sein. Natürlich auch im übertragenen Sinn. Lasst uns das sagen, das Jesushaus ist ein Haus der offenen Tür. Amen. Besonders in dieser Zeit, wo wir bereit sein sollen, weil es eine goldene Stunde ist. Es gibt so eine Geschichte, die mich in dem Zusammenhang beschäftigt hat und die wollen wir uns kurz anschauen. Ist ein tägliches Wort für uns heute. Es ist eine Geschichte aus 2. Könige 6. Da sind die Prophetenschüler, die zu Elisa, ihrem Meister, sagen, sieh doch, der Raum, wo wir wohnen, der ist zu eng. Lass uns an den Jordanfluss gehen und von dort ein paar Bäume fällen und die Balken herbringen und dann machen wir einen Anbau. Da haben wir genug Platz. Und Elisa sagt, hey Leute, mach das mal. Aber die sagen, ach komm doch mit uns. Das ist doch viel besser, wenn du auch dabei bist. Und dann sagt er, ich will mitgehen. Und so ging Elisa mit seinen Schülern. Und dann kommen sie an den Jordan und sie heben die Bäume um, fällen die Bäume. Und da geschieht es, einer ist dabei, den Baum zu fällen und da fällt ihm die Axtschneide ins Wasser. Das Eisen fällt ins Wasser. Und er schreit auf und sagt, ach mein Herr, und dabei ist es auch noch geliehen. Elisa aber sagte, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt Elisa ein Stück Holz ab und warf es hinein an der Stelle und brachte das Eisen zum Schwimmen. Und er sagte, hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und ergriff es. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass es uns lehrt, was uns nützt. Amen. Ihr Lieben, die Frage heute Morgen ist stumpf oder geschärft? Wir kennen das Phänomen ja aus dem Alltag. Hast du schon mal versucht, mit einem stumpfen Küchenmesser Gemüse zu schnibbeln? Das ist grauselig. Oder hast du mal versucht, mit einem stumpfen Messer Holz zu schnitzen? Das ist nicht nur mühsam, das ist auch gefährlich, weil du in der Tendenz stehst, dass du durch eigenen Druck die fehlende Schärfe ersetzen willst. Und ruckzuck hast du dich dann geschnitten, ja, weil du zu viel Druck gemacht hast. Wir kennen alle in unserem Leben Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, abgenützt, abgestumpft zu sein und unsere Schlagkraft verloren zu haben. Kennt das jemand? Wer hat das noch nie erlebt? Okay, ihr seid wenigstens ehrlich. Ja? Menschen oder Umstände haben uns buchstäblich, man sagt im Deutschen, den Schneid abgekauft. Ja? Das heißt, uns mutlos gemacht. Umstände und Menschen haben uns mutlos gemacht, den Schneid weggenommen. Aber wie bei den Küchenwerkzeugen gibt es die Möglichkeit, dass die Schneidefläche unseres Lebens und unseres Dienstes für Jesus wieder geschärft werden kann. Als ich ein kleiner Junge war, da gab es noch den Scherenschleifer. Der zog dann durch die Straße mit der Glocke und da wussten die Hausfrauen, hey, schnell die Scheren und die Messer und runter, der macht die wieder scharf. Weißt du was? Der göttliche Scherenschleifer ist heute hier in diesem Raum und er wartet darauf, dass du ihm deine Schneidefläche hinlegst. Er will sie wieder schärfen. Was ist hier passiert? Hier ist etwas verloren und hier wird etwas wiedergefunden. Schaut mal, die fällen die Bäume und die Axtschneide eines geliehenen Werkzeuges geht verloren. Elisa nimmt ein Stück geschnittenes Holz, wirft es an der Stelle, wo das Eisen gesunken ist, ins Wasser. Und das Eisen fängt an zu schwimmen. Ich meine, was für eine Szene. Da ist ja erstmal der Schock, das Erschrecken. Die Axtschneide ist weg. Und dabei war sie auch noch entliehen. Sie war mir anvertraut. Oh Mann. Und dann das Wunder. Ein Stück Holz bringt das gesunkene Eisen wieder an die Oberfläche. Physikalisches Gesetz sagt, Eisen ist schwerer als Wasser. Im übertragenen Sinn können wir unsere Wirkungskraft und Effektivität verlieren. Uns ist auch etwas anvertraut worden, ein Auftrag und eine Bevollmächtigung dazu. Es kann verloren gehen. Nehmen wir doch die Geschichte mal als eine Anschauung für unser Leben. Es kann geschehen, dass wir unsere Schneidekraft verlieren. Unser Dienst, unser Leben wird stumpf und ineffektiv. Die Frage ist, was macht denn unser Leben stumpf? Wir hatten kürzlich ein stadtweites Pastorentreffen und eine Kollegin sagte, ich bin einfach müde geworden. Und was hatte sie müde gemacht? Sie war erschöpft durch die ständigen Sitzungen über Strukturierungen, die geändert werden müssen und so weiter und so weiter. In Idea Spektrum war ein Artikel über erschöpfte Pfarrer und auch der Versuch, die Ursachen dafür zu finden. Es war vor 2 Wochen. Und es gab eine Umfrage in Amerika, das habe ich euch schon bei anderer Gelegenheit mal erwähnt, die ist schon was älter, warum Menschen den Glauben wieder beiseite legen. Was war der Grund Nummer eins? Gott war für sie langweilig geworden. Hatte die Faszination verloren. Was macht uns müde? Wodurch stumpfen wir ab? Es gibt verschiedene Dinge, die dazu beitragen. Einmal, wenn wir arbeiten, ohne Pause zu machen, dann haben wir den drohenden Burnout, der Stress frisst unsere Lebensenergie. Oder wenn wir dauerhaft im Pausenmodus leben, ohne irgendwie zu arbeiten, was Sinn macht und Freude macht, ihr Lieben, dann frisst uns die Langeweile auf, die laugt uns aus, das ist der Bore-out. Wir können auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Was macht unsere Schneidefläche stumpf? Was nimmt uns den Mut? Was nimmt uns die Zuversicht? Welche Umstände und welche Menschen haben uns buchstäblich entmutigt? Das kann Enttäuschung gewesen sein, Enttäuschung über mich selbst. Warum ist mir das passiert und das auch noch zum wiederholten Mal? Ah, kennt ihr das? Enttäuschung durch andere. Mensch, wenn einer umgezogen ist, ich war immer da. Ich habe gesagt, von 9 bis 12 bin ich dabei und bin bis 18 Uhr geblieben. Jetzt habe ich selber mal einen Umzug und keiner ist da, um mir zu helfen. Oder ich habe immer die Babys betreut, wenn Not am Mann war. Und jetzt brauche ich selber mal jemanden, der Babysitter bei mir ist und alle haben keine Zeit. Enttäuschung von anderen oder ähnliche Situationen. Oder du bist enttäuscht von Gott. Keine Sorge, Gott fällt deswegen nicht von seinem Thron. Er weiß, dass das so ist. Du bist enttäuscht von Gott, weil scheinbar die Gebetserhörung noch nicht sichtbar geworden ist und du zweifelst an seiner Zuverlässigkeit und Treue. Oder war es das Hamsterrad des gestressten Berufs- und Familienalltags? Hochtourig, ohne Ruhe bist du unterwegs, ohne Regenerationszeiten. Am Ende bleibt nur noch Fastfood übrig und Slow Motion, schleppst dich durchs Leben. Oder waren es Fehlentscheidungen? War es ein Unrecht, das dir angetan wurde? Was auch immer, die Schneidekraft, die Wirksamkeit ist nicht mehr so, wie sie war. Geht es dir wie dem Prophetenschüler in dem Text? Plötzlich erschrickst du, weil du das bemerkst. Die Kraft ist weg, die Leidenschaft hat sich verflüchtigt. Alles fühlt sich irgendwie stumpf und taub an, was vorher voller Kraft und Leben war. Und die Axtschneide war geliehen. Es wurde dir ein Auftrag und eine Bevollmächtigung anvertraut. Wie konnte das passieren, dass es weg ist? In der Geschichte bleibt es nicht beim Zustand des Verlorenen. Es kommt das Wiedergefunden. Der Prophetenschüler macht das einzig Richtige, als er das realisiert. Er ruft den Meister. Er sagt, hilf, Herr, hilf mir. Das ist das Beste, was du tun kannst. Elisa kommt und dann bringt er Hilfe. Und das ist interessant, was er macht. Er schneidet einen Stock ab und stößt in das Wasser an der Stelle, wo die Axtschneide des Eisen gesunken ist. Nur mal eine Frage. Kann das in unserem Leben, in deinem und in meinem Leben einen speziellen Punkt geben? Ein Ereignis, das dazu geführt hat, dass wir unsere Schneidefläche im Leben und im Dienst verloren haben. Es ist manchmal ein Prozess, aber es kann manchmal auch so einen Punkt geben, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und genau diesen sensiblen Punkt, wenn du den ausmachen kannst oder den Trend, den wird Gott berühren. Den möchte er berühren. Seien es Enttäuschung, Fehlentscheidung oder Unrecht, das dir widerfahren ist. Und er berührt diesen Punkt, der dich so entmutigt und geschwächt hat. Er berührt ihn mit einem Stück von einem besonderen Holz. Ein Stück Holz, ich meine, ein Stück Holz begegnet uns ja auch an einer anderen Stelle in der Bibel. In 2. Mose 15, da sind die Israeliten gerade aus Ägypten ausgezogen, sind 3 Tage in der Wüste unterwegs und die Zunge klebt am Gaumen. Und auf einmal dort hinten, Wasser! Eine Wasserstelle und die jungen Leute rennen direkt vorne weg und legen sich hin und trinken und spucken das Wasser sofort wieder aus, weil es war bitter, es war ungenießbar. Das war die Quelle von Mara, die bittere Quelle. Und das Volk murrt und Mose macht das, was man dann tun muss als Leiter, zu Gott schreien. Das heißt, das Volk murrte, Mose schrie zu Gott. Ja, und das müssen wir immer tun. Und dann zeigt Gott ihm ein Stück Holz und sagt, leg das in das Wasser. Und was geschieht? Das Wasser wird geheilt, es wird genießbar und trinkbar. Und das war jetzt nicht, weil da ätherische Öle in dem Holz waren, ja, sondern das war, weil es ein Wunder Gottes war, denn er ist der Gott, der Wunder tut. Amen. Und so wird hier dieses Holz bringt Heilung. Und ihr Lieben, dieses Holz, das Mose in das bittere Wasser gelegt hat, dieses Stück Holz, das Elisa schneidet und das Eisen dadurch zum Schwimmen bringt, das ist nicht nur einfach irgendein Stück Holz. Für mich ist das ist ein Bild für das eine Holz. Für das eine Holz, das den Unterschied macht für alle Ewigkeit. Ihr wisst, von welchem Holz ich spreche. Es ist das Holz des Kreuzes von Jesus. Es ist der Inbegriff der Erlösung. Und wenn wir Wahrheiten der Erlösung vertrauensvoll ergreifen, ein Stück abschneiden von diesem Stamm, ein Stück Holz nehmen und es dann auf unser Leben anwenden, dann wird das, was ein Fluchholz und ein Todeszeichen war, für uns zum Lebensbaum und zum Heilsstamm. Ja, Halleluja. Was für ein Wunderholz. Nicht der Weihnachtsbaum ist das Wunderholz. Das Kreuz von Jesus ist das Wunderholz. Amen. Halleluja. Was uns Kraft und Mut geraubt hat, das verliert seine Macht. Erstorbenes wird zum Leben erweckt. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn ganz praktisch jetzt dieses Holz anwenden und meine Axtschneide, meine Wirksamkeit wiedererlangen? Du hast eine wunderbare Zusage. Und zwar die Zusage der Wiederherstellung. Genau. Es gibt eine Verheißung. Die Verheißung lautet, du wirst mit Doppelschneiden versehen. Das will ich gleich mal erklären, was das ist. In Jesaja sagt Gott, ich habe dich zu einem scharfen neuen Ernteinstrument gemacht, einem Dreschschlitten, wie man das auch nennt. Ja, schwieriges Wort, vor allem für die Ausländer. Ein Dreschschlitten mit Doppelschneiden versehen. Was ist ein Dreschschlitten? Ich habe da eine Abbildung. Das sind Holzbretter und auf der Unterseite sind spitze Steine und Eisenstücke dran gebracht. Und damit wird über das Getreide gefahren und so wird das Korn von der Spreu getrennt. Ein Ernteinstrument. Und zwar heißt es hier, du wirst zu einem Ernteinstrument gemacht in dieser goldenen Stunde von Gott. Und zwar zu einem neuen erneuerten, scharfen Dreschschlitten. Du kannst deine Schneidefläche wieder erlangen, wenn du sie verloren hast. Doppelschneiden, ja, das ist richtig gut. Das heißt, das ist so, es erinnert so an ein Gebiss. Du sollst Biss haben in deinem Dienst, in deinem Leben. Wiederherstellung deiner Schneidefläche, Gott macht das, ja, und du ergreifst das Eisen neu. Weil das Holz hat es zum Schwimmen gebracht. Es gibt Wiederherstellung durch das, was Jesus getan hat. Und es gibt ein weiteres Bild, das die Bibel gebraucht. Ich könnte hier jetzt Schluss machen und könnten wir beten. Aber ich wollte gerne noch ein weiteres Bild anfügen. Und zwar, das gehört so sehr von dem Gedanken da zusammen. Wir sprechen nicht nur von der Schneidefläche, wir können auch von unserer Salzkraft sprechen. Jesus hat einmal gesagt, es gibt salzloses Salz, das wieder mit Feuer gewürzt werden kann. Wenn es wieder brauchbar sein soll, muss es mit Feuer gewürzt werden. Das ist ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes, der in unserem Leben die verlorene Wirkungskraft oder Würzkraft erneuert. Und das ist die Frage 2 heute Morgen. Wie war die erste Frage? Scharf oder stumpf? Die zweite Frage lautet, voller Salzkraft oder fade? An der Stelle könnten wir ausführlich über die wunderbaren Eigenschaften und Qualitäten von Salz sprechen, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Lass mich nur eins sagen, Salz ist zu vielem Nütze. Es ist nicht nur zum Würzen da. Okay, ein Beispiel. Überleg mal, was ist der Unterschied zwischen einer grünen Gurke und einer Salzgurke? Also wenn du die grüne Gurke nach 2 oder 3 Tagen oder nach einer Woche nochmal anguckst, was ist mit ihr passiert? Ja, die ist verschrumpelt. Was ist mit der Salzgurke? Die hält sich über Monate. Warum? Weil das Salz sie haltbar macht und konserviert. Die geschrumpfte grüne Gurke, die verliert ihren Geschmack. Die Salzgurke ist nach Monaten noch genießbar. Ja, kannst du im Winter dann essen. Früher hat man ja auch verderbliche Güter gepökelt, ja, und eingesalzen, Fisch und Fleisch und so weiter, kennt ihr alles. Sagt natürlich viel aus, auch über unsere Rolle als Salz der Erde. Wir sind Stabilisatoren und so weiter. Denk an Sodom und Gomorra. Okay. Aber auch die therapeutische Wirkung. Salz ist unglaublich gesund. Es ist wichtig für die Regulierung des Wasserhaushaltes. Es stabilisiert den Herzschlag, wenn er unregelmäßig ist. Es ist ein natürliches Antihistaminikum. Wirkt der Übersäuerung der Zellen entgegen und vieles andere mehr. Es macht durstig, das ist auch gut. Ja? Wenn alte Menschen nicht genug trinken, was sagt die Hausärztin? Essen Sie doch ein paar Salzstangen. Ja, das ist der Trick. Ne? So macht man das. Hilft bei manchen älteren Menschen auch nicht so. Es ist kostbar, das weiße Gold. Früher war Salz eine Währung. Das Schweizer Wort Salär kommt von Salz. Ja? Oder der Sold, das kommt alles von Salz her. Aber genug dieser Dinge. Das eine ist auch noch gut. Es verringert den Gefrierpunkt beim Wasser. Das heißt, wir sind die Enteiser in der Gesellschaft, wenn wir die Liebe Gottes weitergeben. Okay, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns das vor Augen halten. Dann wird uns bewusst, wie tragisch es ist, wenn wir die Salzkraft verlieren. Ja, Schneidekraft verlieren, Salzkraft verlieren. Das darf nicht sein. Jetzt fragst du dich ja, wie kann Salz denn überhaupt salzlos werden? Was sagt Jesus denn da? Gibt es Chemiker unter uns? Ich habe mir sagen lassen, chemisch ist das eigentlich unmöglich. Aber was passiert ist Folgendes. Das Salz zur Zeit Jesu, das war ein bisschen vermischt mit Pflanzenresten und mit Gips. Und es wurde auch teilweise auf den Hausdächern gelagert. Und so konnte es passieren, dass es stockig wurde durch die Luftfeuchtigkeit. Es wurde quasi im Lauf der Zeit ausgewaschen. Und das ist wieder ein Bild für uns. Im übertragenen Sinne können wir ausgewaschen werden und unsere Salzkraft verlieren. Was sind denn die Dinge, die uns auswaschen? Lass mich dir vielleicht einen Vorschlag machen. Das ist das ständige Bombardement durch die Gedanken des Zeitgeistes. Ja? 3-mal, 4-mal, 5-mal am Tag die gleichen Nachrichten. Die Mehrheitsmeinung einer gottfernen Gesellschaft, Machterhalt, all diese Dinge, die es da prägen, das ist so eine versuchte Gehirnwäsche, der wir, ob wir es wollen oder nicht, ausgesetzt sind. Das ist so. Ja? Das innere Immunsystem bricht dann zusammen. Wir geben auf, wir passen uns an, wir schieben den Rat Gottes beiseite. Interessant ist auch, dass das Wort, was mit fade übersetzt wird, auch bedeuten kann, töricht sein oder verrückt oder närrisch werden. Ja? Letzte Woche waren Leute närrisch. Salz bei sich haben, das heißt bereit sein, das zu tun, was richtig und gut ist. Okay? Die Frage ist dann, in wem gehört meine erste Loyalität? Der Familientradition, meinem Freund oder meiner Freundin oder Jesus? Gut, wir können auch ausgewaschen werden durch den unweisen Verbrauch all unserer Ressourcen. Da sind wir so, auch bei dem, was unsere Schneidefläche raubt. Wir überfordern uns vielleicht auch emotional, vielleicht auch physisch. Und dann kann uns schon mal das Salz ausgehen. Und die sprichwörtliche Suppe ist verloren. Ja? Aber ihr Lieben, so wie die Schneidefläche erneuert wird, so haben wir auch hier eine Verheißung. Nämlich, wenn wir salzlos, würzlos geworden sind, in diesem Sinne, dann kann unsere Salzkraft wiederhergestellt werden, mit Feuer gewürzt. Jesus sagt mal, wie ein Schlachtopfer mit Salz gewürzt wird, so wird jeder von euch mit Feuer gesalzen werden. So soll es sein. Fade sein, keine Salzkraft mehr haben, keinen Unterschied mehr zu bewirken, auch allein durch die bloße Anwesenheit. Ja? Wenn wir den Eisberg nicht mehr schmelzen, sondern selbst auf dem Eisberg festfrieren, ja, das ist dieser Zustand von Salzlosigkeit, von geistlicher Lauheit. Und solch ein Leben ohne Würze, solch ein Leben ohne Kraft, das ist leidenschaftslos, das ist emotionslos, das ist gebetsstumm und das ist zwergenhaft im Hinblick auf das innere Wachstum. Ja, da sind wir. Zwerge haben eine Eigenschaft, sie sind uralt und sie sind klein geblieben. Ihr Lieben, wir wollen nicht Zwergenchristen sein. Lange an Jahren dabei, aber nicht gewachsen. Ja? Nicht abgestumpft an Ohren und an Herzen. Nicht ohne die Erwartung an ein besseres Morgen, an eine goldene Stunde. Lasst uns diese Hoffnung auf die goldene Stunde, diese Chance der goldenen Stunde nicht aufgeben, sondern lasst uns unser Eisen schärfen und unsere Salzkraft mit Feuer wieder würzen. Amen. Der Griffel kann nochmal angespitzt werden. Der Griffel deines Lebens, mit dem Gott in diese Welt hineinschreiben möchte. Und er gebraucht da das riesige Set an Buntstiften. Ja? Gott hat nicht so nur eine Bleistiftsorte, Graphit, meinetwegen, na, wenn er sanft ist, ist er 6B, ja. Wenn er ein bisschen härter ist, dann ist er vielleicht, was ist das dann, H, 3H oder sowas, ja. Da kratzt er dann schon auf dem Papier und diese Weichen, der Jochen weiß das, da kann man wunderbar mit zeichnen. Aber er hat nicht nur diese eine Sorte, sondern er hat eine Buntstiftenkiste und jeweils solch ein Stift ist einer von uns. Und zusammen malt er dieses große Bild und setzt uns ein, dass wir seine Botschaft in die Welt hineinschreiben, in dieser wunderbaren goldenen Stunde. Amen. Der Griffel kann angespitzt werden, wenn wir beten, Herr, erneuere meine Salzkraft, entfache das Feuer neu in mir. Wenn wir umkehren und sagen, es tut mir leid, dass ich salzarm, harmlos geworden bin, dass ich kraftlos und unentschlossen geworden bin, wenn wir das sagen, dann kommt das Feuer Gottes und reinigt uns. Er vergibt uns und er zündet uns neu an. Church on fire. Kirche im Feuer. Gemeinde im Feuer des Geistes. Wir haben davon gesungen. Ja, das ist Gottes Programm. Auch heute Morgen. Und die Antwort auf das Problem der fehlenden Schneidekraft und Salzkraft ist ein Schritt des Gebets. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt am Ende dieses Morgens dann einen Schritt im Gebet gehen. Und die Schritte sind nicht schwer. Sage ihm, was du verloren hast. Vielleicht ist dir das ganz bewusst, sehr, sehr konkret bewusst, vielleicht allgemein, aber sag ihm, was du verloren hast. Vielleicht identifizierst du dich mehr mit der Schneidefläche, vielleicht identifizierst du dich mehr mit dem Salz, wie auch immer. Bitte um Erneuerung der Schneidefläche und der Salzkraft in deinem Leben. Und dann ergreife neu, was verloren ist. Ja, der Prophet sagt zu dem Schüler, ergreife es, das Eisen, und dann nahm er es. Und so empfange das Feuer des Heiligen Geistes. Ich lade uns ein, dass wir gleich eine kurze Zeit des persönlichen stillen Gebets haben, wo jeder von uns Gott sagen kann, Herr, es tut mir leid, dass ich das verloren habe. Erneuere meine Wirkungskraft heute Morgen. Und dann würde ich von hier vorne gerne noch beten und werde euch dann auch einladen, noch etwas zu tun. Ich hätte ja gerne, ich hätte es nicht gerne, weil es ging einfach gar nicht. Ich konnte ja keine Axt schneiden heute Morgen mitbringen, die ihr dann hier vorne hättet nehmen können. Das wäre etwas schwierig, aber ich habe was anderes, was ihr nachher nehmen könnt. Ich habe einige Salztütchen. Und als ein Zeichen, dass ihr eure Schneidefläche und eure Salzkraft zurücknehmt im Glauben, dürft ihr dann, nachdem wir gebetet haben, lade ich euch ein, dass ihr nach vorne kommt. Ich weiß nicht, ob es für alle reicht, aber für viele wird es reichen. Und dann könnt ihr euch das mitnehmen als ein Zeichen, dass ihr im Vertrauen glaubt, dass Gott euer Gebet, das ihr jetzt gleich sprecht, im Glauben und im Vertrauen, weil ihr ermutigt worden seid durch Gottes Wort, ja, empfangt. Amen. Lass uns aufstehen. Ich denke, die Lobpreisgruppe kann ruhig auch nach vorne kommen. Und ihr könnt ja schon mal in Ruhe überlegen, ob wir nochmal die Church on Fire singen oder was anderes. Aber jetzt ist erst noch Zeit für das Gebet. Ich lade dich ein, dass du dort, wo du bist, Gott sagst, was du verloren hast. Und dass du ihn im Vertrauen bittest, Herr, erneuere meine Wirkungskraft, schärfe mein Eisen und salz mich mit Feuer des Heiligen Geistes. hört das, was du ihm sagst. Vertrauen in Anspruch, dass er dein Leben neu schärft, salzt mit Feuer. Vater, wir danken dir, wir danken dir für diese Zeit, in der wir leben. Und wir danken dir, dass es eine großartige Zeit der Gelegenheit und der Möglichkeit ist, dass viele, viele Menschen hineinkommen in dein Königreich. Und wir danken dir, dass du uns fit machst, dass wir bereit sind, diesen Menschen zu begegnen und zu dienen in deiner Liebe und in deiner Vollmacht. Danke für diese goldene Stunde. Vater, und ich danke dir für meine Schwestern und Brüder, dass wir alle gemeinsam heute Morgen zu dir kommen können. Und du hast gehört, was wir dir gesagt haben, dass uns leid tut, wo wir unsere Schneidefläche und Salzkraft verloren haben. Und du kennst auch den Punkt, du kennst die Umstände, die dazu beigetragen haben, und wir haben es dir gebracht. Wir danken dir für Vergebung, für Heilung und für Wiederherstellung. Also danken wir dir, dass der göttliche Scherenschleifer hier am Werk ist in diesem Raum. Danke dir, dass du durch die Reihen gehst, guter Heiliger Geist oder Engel vom Himmel, die unser Leben berühren und die Schneidefläche wieder schärfen. Bete in der Sprache des Heiligen Geistes, die Gott dir geschenkt hat. Öffne dein Herz, denn wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Shakuroba, Stara Machare, Saparandara Basheke de Briandurusu, Kyra Mende Seban Yara Te Polonias Nafinas, Koria Rebede Gojoto Tovrenia Salamachaneas, Halleluja, Shikampada Rehatoro Osuri Abrahamas, Tekurandara Basheke. Danke, Geist Gottes, dass du all diese Dinge, die unser Leben so schwer und stumpf gemacht haben, aus dem Weg räumst. Danke, dass du es hinwegbrennst durch das Feuer deines Heiligen Geistes. Danke, dass du unsere Salzkraft wiederherstellst und uns davor bewahrst, dass wir wieder neu ausgewaschen werden. Herr, hilf uns, dass wir Salz bei uns haben und bei uns bewahren. Hab Dank dafür. Herr, wir nehmen zurück, was verloren war. Und wenn du das im Vertrauen, im Gebet für dich in Anspruch genommen hast, dann kannst du hier vorne ein Tütchen mit Salz nehmen als ein Zeichen. Ich nehme das zurück, was ich verloren habe, und ich halte es fest. Herr, du siehst dieses einfache Zeichen, das wir setzen, Und wir beten, dass du das bestätigst durch eine starke Berührung vom Himmel her.